Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn. Und mitgebracht habe ich für heute Abend diese Themen. 30 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen. Wie kann angemessenes Gedenken aussehen? Corona-Pandemie. Spannungen zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften und die Folgen. Gefällige Antworten. Das Problem sozialer Erwünschtheit in Umfragen. Und Spotlight, noch einmal auf die Marienthal-Studie. Vor genau 90 Jahren saß Maria Hoder daran, die Ergebnisse der aufwendigen Feldstudie zusammenzuschreiben. Jetzt als erstes aber diese Frage, die Schere zwischen Arm und Reich. Klafft sie auch deswegen teils so weit auseinander, weil das Aussehen, Attraktivität in unserer Gesellschaft eine so große Rolle spielen?
Es ist sicherlich auch möglich, reich zu werden, ohne attraktiv zu sein. Aber ich glaube, da zeigt die Forschung schon relativ eindeutig, dass Menschen, die attraktiv sind, dass die in ganz vielerlei Hinsicht Vorteile im Leben haben.
Judith Niehus vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ist das. Und sie sagt auch, das Ganze fängt schon ziemlich früh im Leben an. Was etwa, wenn man als Kind, Jugendliche kein Geld hat, um beim richtigen Outfit und Co. zum Beispiel mitzuspielen?
Und beispielsweise auch schon allein dadurch, wenn sie beispielsweise schon als Kind als eher attraktiv angesehen werden, dass sie dadurch auch ein höheres Selbstbewusstsein aufbauen konnten, was dann wiederum auch Vorteile im Leben hat. Also da gibt es ganz vielfältige Zusammenhänge.
Welche Zusammenhänge sind das? Haben attraktivere Menschen mehr Geld auf dem Konto und fallen untere Einkommensschichten noch weiter zurück, weil sie hier nicht mithalten können? Darüber berichtet jetzt Annegret Faber.
Geld, Geld, mein liebes, liebes Geld. Aha.
Dagobert Duck. Die reichste Ente der Welt zählt ihr Geld regelmäßig und badet auch gerne darin. Besonders attraktiv ist sie allerdings nicht. Psychologin Ada Burkenhagen denkt darüber.
Dagobert Duck gehört in die Welt der 60er, 70er, 80er Jahre, wo sie sozusagen auf ihrem Schatz noch sitzen konnten. Und dann mussten sie selber auch nicht schön sein. Heutzutage investieren sie das in ihren Körper.
Attraktivität ist heute nicht mehr nur ein Vorteil, um mehr Geld als andere zu verdienen. Es ist ein Muss, sagt die Professorin an der Medizinischen Fakultät der Universität Magdeburg und Spezialistin für körperoptimierende Verfahren.
Sie finden keinen Topmanager mehr mit schweren Augenringen, mit Hängebauch, finden sie nicht.
Doch was genau bedeutet Attraktivität? Ada Burkenhagen verweist wie andere auch auf Forschungsergebnisse, wonach wir symmetrische Gesichter als attraktiv empfinden. Frauen sollen große Augen haben, hohe Wangenknochen, ein schmales Kinn, Männer das Gegenteil, kantige Gesichter. Hinzu kommen beeinflussbare Faktoren wie gute Kleidung, gepflegte Haut und Haare und zu alt dürfe man auch nicht aussehen.
Es gibt einen gesellschaftlichen Druck, möglichst nicht alt und verlebt auszusehen. Und das bedeutet, dass sie dafür Zeit und auch Geld investieren müssen. Und das müssen sie erst mal haben. Ansonsten fallen sie sozusagen im gesellschaftlichen Status zurück.
Uwe Kanning ist Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Osnabrück und sagt, ganz klar werden attraktive Menschen bevorteilt, egal ob sie so geboren sind oder nachgeholfen wird. Und das schlägt sich auch in deren Geldbeutel nieder. Er kennt Studien, die sich schon in den 70er Jahren mit dieser Thematik befassen und jetzt zitiert er eine aus dem Jahr 2009.
Da hat man die Absolventen einer Universität genommen, hat dann deren Attraktivität gemessen und schaut dann einfach, wie viel verdienen die, wenn man 10 Jahre später nochmal nachschaut. Und die haben jetzt dasselbe Studium absolviert. Und dann vergleicht man die miteinander und sieht, es gibt einen solchen Effekt.
Und der Effekt sieht so aus, dass attraktive Studenten und Studentinnen später bis zu 4% mehr Einkommen haben. Das scheint jetzt erst einmal nicht sehr viel, aber diese Menschen stehen erst am Anfang ihrer Karriere, wendet Cunning ein. Doch wie wird es möglich, dass attraktive Menschen mehr Geld verdienen als andere?
Das hat etwas zu tun mit den Menschen, die die Entscheidungen fällen. Wer wird eingestellt, wer wird befördert, wer wird in eine hohe Position gelotst?
Personalentscheidungen würden vor allem aus dem Bauch heraus getroffen, erkennt Uwe Kanning bei seinen Forschungsarbeiten. Und dass die meisten Entscheider von Psychologie oder Diagnostik keine Ahnung haben. Studien zeigen, Attraktiven wird mehr zugetraut, als sie leisten können. Das spiegelt sich dann auch auf dem Konto wider.
1 Million Euro.
Systematische Fehlentscheidungen nennt der Wirtschaftspsychologe das. Das Wissen und die Methoden, geeignete Leute unabhängig von ihrem Aussehen und Ausstrahlung in hohe Positionen zu hieven mit entsprechendem Gehalt, sei zwar da, wird aber selten genutzt, sagt Uwe Kanning.
Gibt es auch eine Studie zu, die zeigt, dass selbst wenn in der Personalabteilung Menschen sitzen, die gut ausgebildet sind, aber die haben nicht die Macht, das umzusetzen, ne, dann ist eben doch 2 Ebenen über ihnen jemand, der sagt, machen wir nicht, haben wir nie gemacht.
Macht ausüben spiele bei der Personalentscheidung auch eine wichtige Rolle. Und wer gibt schon gerne zu, dass er mit eigentlich falschen Methoden Mitarbeiter auswählt? Attraktivität und Reichtum scheinen also etwas miteinander zu tun zu haben. Doch was sagen Menschen mit mehr Geld, wie sie dazu gekommen sind? Bei Dagobert Duck ist das klar.
Ich habe mein Vermögen gemacht, weil ich schlauer als die Schlauesten war und härter als die Härtesten.
Befragt man Vermögensmillionäre und Millionärinnen, scheint es bei denen auch so zu sein. Judith Niehus forscht am Institut der deutschen Wirtschaft zu Armut, Einkommen und Vermögen. Sie zitiert eine Studie aus dem Jahr 2019, die sich auf Selbstauskunft der Reichen bezieht. Damals gaben 60% der Befragten an, ihr Geld durch eigene und harte Arbeit erworben zu haben. Entsprechen diese Zahlen tatsächlich der Realität, sind viele der Reichen in Deutschland durch beruflichen Erfolg zu ihrem Geld gekommen und auf diesem Weg ist Attraktivität, wie wir gelernt haben, von Vorteil.
Also ich glaube zumindest, was jetzt die Datenlage und auch Studien zeigen, gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang, dass die im Durchschnitt dann über ein höheres Einkommen verfügen oder halt bei ähnlichen Fähigkeiten beispielsweise auch mehr verdienen in ihrem Job als weniger attraktive Menschen.
Doch was bedeutet das, wenn Attraktivität scheinbar mehr wiegt als Wissen und Erfahrung und Angestellte auch finanziell bevorteilt? Die Psychologin Ada Burkenhagen sieht eine Teilung der Gesellschaft. Die ärmeren Schichten werden, salopp gesagt, immer dicker. Die Reicheren optimieren ihren Körper auf unterschiedlichen Wegen, tun also alles dafür, noch attraktiver zu werden.
Ich definiere heutzutage meine Identität nicht mehr so sehr darüber, ob ich Arbeiter oder Angestellter bin, sondern heutzutage wird Identität sehr viel stärker auch über das körperliche Aussehen definiert.
Und diese Körperoptimierungsarbeit verlange neben Geld eben auch viel Wissen über gesunde Ernährung, Bewegung oder Schlaf. Und durch dieses Wissen und auch bessere Chancen, es umzusetzen, unterscheiden sich obere von den unteren Schichten. Der Wirtschaftspsychologe Uwe Kanning nennt einen weiteren Aspekt, der dieses Auseinanderdriften der Einkommensschichten beschleunigt.
Ja, auch so Studien, die zeigen, dass so Netzwerke total wichtig sind, um dann in die ganz hohen Positionen zu kommen.
Wo sich dann wieder fragen ließe, wie kommt man an solche Netzwerke, spielt Attraktivität nicht auch da eine Rolle? Mehr Wissen über eine solche Chancenungleichheit und bei Bewerbungsgesprächen weniger Bauchgefühl, das sei wichtig, und wissenschaftlich fundierte Methoden bei Einstellungsgesprächen.
Dass die wirklich Geeigneten in solche Positionen kommen, unabhängig vom Aussehen.
Annegret Faber über wie die Macht der Attraktivität die Kluft zwischen Arm und Reich verstärkt. Und das war gleichzeitig auch der vorerst letzte Teil unserer Sommerserie aus Kultur- und Sozialwissenschaften zu Attraktivität. Wir werden aber in loser Reihenfolge an dem Thema dranbleiben. August 1992. Mehrere hundert Randalierer greifen tagelang die ZAST, die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber in Mecklenburg-Vorpommern, an. Und auch das Wohnheim daneben für Vertragsarbeiter aus Vietnam. Sie werfen Molotow-Cocktails, setzen das Haus, in dem die Aufnahmestelle ist, in Brand. Drinnen mehr als 100 Menschen, eingeschlossen in Todesangst. Und rund 3000 Anwohner und andere stehen draußen daneben, applaudieren sogar, feuern die Täter an. Der Pogrom im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Es gibt nach wie vor große Fragen, auch nach 30 Jahren. Eine ist, wie kann, sollte angemessenes Gedenken aussehen? Die Stadt sucht hier nach wie vor nach Antworten. Und an dieser Suche beteiligen sich auch Historiker und Politikwissenschaftler. Katja Bülow berichtet.
Rostock hadert mit seiner Vergangenheit. Als 1992, kurz nach der deutschen Wiedervereinigung, der Mob über Asylbewerber und vietnamesische Vertragsarbeiter herfiel, versagten Politik, Polizei und Zivilgesellschaft gleichermaßen. Heute gibt es die einen, die von dem Thema nichts mehr hören wollen. Sowohl Deutsche, die sich stigmatisiert fühlen, als auch aus Vietnam stammende Rostocker, die nicht immer und immer wieder an das Geschehene erinnert werden wollen. Und es gibt andere, die nach neuen Wegen des Erinnerns suchen. Gudrun Heinrich, Leiterin der Arbeitsstelle für politische Bildung an der Rostocker Universität, sieht das Gedenken im Wandel.
Wir sehen an der Geschichte der Aufarbeitung oder der Beschäftigung mit Lichtenhagen, dass es Wellen gegeben hat und natürlich immer um die Jahrestage herum logischerweise die Aufmerksamkeit gestiegen ist und dass die Auseinandersetzung sich verändert hat. Ich will nicht sagen besser oder schlechter, das ist überhaupt nicht mein Ansatz, sondern in der Nähe des Ereignisses war sehr viel Versuch der Rechtfertigung, der Versuch der Erklärung und jetzt ist man soweit viel stärker die viel Perspektivität auch der Betroffenen in den Blick zu nehmen, mit Abstand schauen zu können, auch die Transformationsgeschichte noch mal stärker in den Mittelpunkt zu rücken.
Um den Umgang mit diesem Erbe nicht der Stadt zu überlassen und das Gedenken 2022 zu organisieren, hat sich vor knapp einem Jahr ein Bündnis aus mehr als 20 Vereinen und Institutionen gegründet. Über alle politischen Differenzen hinweg, von der Antifa über Migrantenorganisationen bis hin zu Gewerkschaften und Kirchen. Eine Zusammenarbeit, bei der manchmal heftig diskutiert wurde, sagt Zayed Hashimi von Jugend spricht, einem Projekt junger Geflüchteter.
Das ist auch wichtig, wenn wir mit verschiedenen Ideen, mit verschiedenen Hintergründen da zusammenkommen. Und klar, immer gibt es Fokus von verschiedenen Hintergründen auf verschiedene Themen. Aber am Ende sind wir, unseres Zieles gleich, ne?
Herausgekommen sind natürlich die üblichen großen Veranstaltungen, zu denen sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angemeldet hat. Es gab Reden, Grußworte, Ausstellungen für Schüler in der Stadthalle. Vor allem aber hat das Bündnis auch viele kleine Aktionen angeschoben, die sich über das ganze Jahr verteilen. Gesprächsrunden, Kinoabende, einen interkulturellen Chor und auch Stadtrundgänge der etwas anderen Art für ganz normale Rostocker, wie den 44-jährigen André Luko.
Ich war damals wohl 11 oder 13 und habe das auch nur so aus dem Fernsehen so ein bisschen mitbekommen.
Auch Angela Nielsen ist mit dabei.
Ich wohne jetzt gegenüber von Lichtenhagen seit 7 Monaten und als Anwohnerin interessiert mich natürlich meine Wohnumgebung, auch die Geschichte der Wohnumgebung.
Die Teilnehmer haben sich an der Bushaltestelle direkt vor dem sogenannten Sonnenblumenhaus versammelt. Eine kleine Gruppe, gerade mal 7 Leute, die genauer wissen wollen, was 1992 an diesem Ort passiert ist. Der Verein Soziale Bildung, der seit 7 Jahren mit Fördergeldern der Stadt das Dokumentationszentrum Archiv Lichtenhagen aufbaut, führt regelmäßig zu Gedenkorten, zu den 6 Gedächtnisstelen, die seit 2017 in der Stadt verteilt sind. Routine ist das bis heute nicht, meint Christoph Schulz, der die Touren mitentwickelt hat.
Oft ist es ja hier in Rostock so, dass biografische Momente einfach vorhanden sind, die wir dann auch mit aufnehmen und auch gerne miteinander dazu ins Gespräch kommen, das diskutieren.
Außerdem fließen aktuelle Forschungsergebnisse mit in die Touren ein. Der Historiker Johann Henningsen versucht beispielsweise herauszufinden, wie es den Sinti und Roma ergangen ist, die am 3. Tag der Krawalle von der Polizei aus der ZAST, der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber, weggebracht wurden. Ein Teil der Geschichte, über den bisher nur wenig bekannt sei. In Rumänien haben er und seine Kollegen Betroffene gefunden, die zum Interview bereit waren.
Und eine Sache, die mir da sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass der Interviewte, der mit seiner Familie in der ZAST angegriffen wurde, berichtet, er wird danach mit seiner Familie in ein anderes Lager gebracht und bereits einen Tag später wird auch dieses Lager von rechten GewalttäterInnen angegriffen. Er sitzt mit seiner Tochter im Erdgeschoss des Gebäudes und ein Stein fliegt an ihnen vorbei, der von diesen AngreiferInnen geworfen wird. Und das war etwas, das haben wir bis dahin immer vermutet. Es gab in der Zeit des Pogroms so viele Angriffe auf Geflüchtete und auf Sammellager in Mecklenburg-Vorpommern, dass wahrscheinlich auch die Geflüchteten aus der Zast nach dem Pogrom wieder angegriffen wurden. Und das hat jetzt dieser Zeitzeuge mit seiner Erzählung eben bestätigt.
3 Stunden sind für den Stadtrundgang angesetzt. Gleich zu Beginn sitzt das Grüppchen lange auf der Wiese hinterm Sonnenblumenhaus. Es werden Fotos von damals gezeigt, erzählt, wie die Polizei sich nach der Evakuierung des Asylbewerberheims plötzlich zurückzog und wie die Angreifer daraufhin das Wohnheim der Vietnamesen in Flammen steckten. Die Teilnehmer des Rundgangs ziehen schließlich durch einen tunnelartigen Gang im Haus zu einer Stele, die an all das erinnern soll. Die 67-jährige Angela Nielsen bleibt lange rätselnd vor dem Kunstwerk stehen.
Ich habe gedacht, das ist ein Block, der die Autos daran hindern soll, da durchzufahren.
Während die Gruppe diskutiert, spazieren Journalisten und ein Kamerateam aus dem 11 Stockwerke hohen Plattenbau. Gäste, die rund um die Jahrestage regelmäßig kommen. Das Bündnis Gedenken ist froh darüber, wünschte sich aber auch, den Blick zurück zu verstetigen, zu einer langfristigen Aufgabe von Forschung und Bildung zu machen. Zu tun gäbe es noch genug, meint die Politikwissenschaftlerin Gudrun Heinrich, mit Blick auf Opfer rechtsextremistischer Gewalt, die zum Teil über Generationen hinweg unter dem Geschehenen leiden.
Aus traumapädagogischer Perspektive zum Beispiel das Ganze sich anzugucken, ist für mich was ganz Neues. Und auch die Frage der betroffenen Perspektive, wo wir immer schon versuchen, das viel stärker zu machen, aber ich glaube, dass wir da auch ein Stück weitergekommen sind, die Betroffenen aus der Community selber heraus nochmal sprechen zu lassen, das sind alles Dinge, die jetzt noch verstärkt werden.
Denn Rassismus sei nach wie vor aktuell, in Rostock wie andernorts. Und was die Aufarbeitung angeht, sei die Wissenschaft deutschlandweit noch lange nicht mit ihrer Arbeit fertig. Im Gegenteil, es klinken sich immer mehr Fachrichtungen ein.
Was passiert, wenn Menschen außerhalb einer Norm stehen? Also Norm als Verhaltensregel, bei der gewünscht wird, dass man sie befolgt. Wie werden diejenigen gesehen, die das nicht machen? Und wie kritisch ist das für eine Gesellschaft? Dazu forscht ein Team an der dänischen Universität Aarhus, und zwar konkret zum Thema Corona-Impfungen. Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Was für eine Spaltung? Welche Vorurteile gibt es da? Erste Zahlen hat das Team Anfang des Jahres vorgelegt und jetzt kamen noch einmal neue dazu. Noch ist die Studie ein Preprint, also nicht begutachtet, das läuft noch, aber es ist ein spannendes und wichtiges Thema und deswegen habe ich schon jetzt für diese Sendung mit Erstautor Alexander Bohr gesprochen. Er forscht in Aarhus zu politischer Psychologie und meine erste Frage an ihn war, warum ist es denn so wichtig, das zu erforschen, wie groß die Spannungen, die Vorurteile gegenüber nicht geimpften Menschen sind?
Well, we can start with the observation that all crises need big cooperation.
Also dazu ist es erst einmal wichtig festzustellen, dass alle Krisen eine große Zusammenarbeit erfordern. Die Corona-Krise ist da keine Ausnahme. Wir wollen, dass große Teile der Gesellschaft zusammenarbeiten und das ja auch weiterhin tun bei neuen Booster-Impfstoffen oder falls es nochmal neue Regelungen gibt zum Maskentragen. Dass jeder den Ratschlägen dann folgt. Und wir denken, dass Spannungen zum Beispiel zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften es schwieriger machen, dass eine solche Zusammenarbeit klappt.
Sie haben jetzt seit vergangenem Winter 3 Studien durchgeführt, international. Was sind da jetzt genau die Kernergebnisse?
Yes, indeed, we studied relationships between vaccinated and unvaccinated.
Ja, genau. Wir haben zwischen Dezember und Mai in 3 Studien untersucht, wie sehen die Beziehungen zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften aus, und zwar in 21 Ländern. Und unser Hauptergebnis ist, dass die Geimpften gegenüber den Nicht-Geimpften stark voreingenommen sind. Also allein aufgrund der Information über den Impfstatus glauben die Geimpften, dass diejenigen, die das nicht sind, auch unintelligent sind und nicht vertrauenswürdig und dass sie von Familienbeziehungen ausgeschlossen werden sollten. Und wichtig ist da auch, wenn wir das mit anderen benachteiligten Gruppen vergleichen, da haben wir festgestellt, dass die Vorurteile gegenüber Nicht-Geimpften größer sind als zum Beispiel die Vorurteile gegenüber Einwanderern aus dem Nahen Osten. Sie sind größer als die Vorurteile gegenüber Menschen, die im Gefängnis waren. Und sie sind ungefähr so hoch wie die negativen Gefühle gegenüber Drogenabhängigen.
Und können Sie denn sicher gehen, dass die Menschen, die teilgenommen haben, ehrlich geantwortet haben? Also es gibt ja diesen Effekt der sozialen Erwünschtheit, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Menschen das bei kritischen Themen oft auch nicht machen. Also sprich, könnte die reale Lage vielleicht noch kritischer sein, als Sie es eben geschildert haben?
We conducted experiments. Online, through the Internet.
Wir haben Experimente online über das Internet durchgeführt und dabei Quotenstichproben verwendet. Das heißt, unsere Stichproben ähneln in Bezug auf Alter, Geschlecht und geografische Lage der jeweiligen Bevölkerung. Und wir haben den Leuten die Profile fiktiver Personen vorgelegt und dann nach dem Zufallsprinzip manipuliert, ob diese Personen gegen Covid-19 geimpft oder nicht geimpft waren. Und dann haben wir zu jedem Profil gefragt, während Sie glücklich oder unglücklich, wenn diese Person einen nahen Verwandten heiraten würde? Oder wir haben gefragt, mögen Sie diese Person oder mögen Sie sie nicht? Die Informationen geimpft oder nicht geimpft war so auch neben vielen anderen Attributen verborgen.
Und wie schneidet Deutschland ab in Ihren Daten? Gibt es da besondere Ergebnisse, etwas, was besonders heraussticht?
So, die Vaccinated Germans also feel prejudice towards the unvaccinated and it's slightly above average.
Bei den Vorurteilen Geimpfter gegenüber Nicht-Geimpften, da schneidet Deutschland ziemlich durchschnittlich ab, würde ich sagen. Aber bei einem anderen Punkt ist Deutschland einzigartig. Denn die Ergebnisse da waren eine der wenigen Studien, in denen wir auch ein geringes Maß an Antipathie der Ungeimpften gegenüber den Geimpften festgestellt haben. Aber noch einmal, das ist viel geringer als die Antipathie in die andere Richtung.
But it's much smaller than the antipathy in the other direction.
Können Sie denn sagen, was diese Vorurteile angefeuert hat? War es vielleicht auch die Kommunikation von Politikern oder Berichterstattung von Medien?
Again, it's very hard to say. We don't really know to what extent it was bottom up.
Auch das ist sehr schwer zu sagen. Wir wissen nicht wirklich, inwieweit es sozusagen von unten nach oben ging, also unter den normalen Bürgern entstanden ist, oder ob das von oben nach unten war, also ausgelöst von Politikern, Eliten und Entscheidungsträgern durch die Verwendung einer harten Sprache. Wahrscheinlich ist es beides. Wir wissen, dass Menschen dazu neigen, moralisch zu kooperieren. Es gibt eine großartige Studie einiger deutscher Wissenschaftler aus der Zeit vor der Pandemie, die zeigt, dass viele Menschen das Impfen intuitiv als einen Gesellschaftsvertrag betrachten. Das ist etwas, das wir alle gemeinsam tun. Und wenn sie es nicht tun, werden wir beim nächsten Mal nicht so großzügig mit ihnen sein. Es muss also so etwas wie ein Bottom-up-Element geben. Gleichzeitig sehen wir aber auch viele Beispiele, in denen Politiker diese Themen moralisieren. Das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich Emmanuel Macron, der sagt, ich habe wirklich Lust, die Nicht-Geimpften zu verärgern.
The most famous example is probably Emmanuel Macron, who said, like, I really want to piss off the unvaccinated.
Dass es solche Abwertungen gibt, das ist ja jetzt erstmal nicht erstaunlich. Also es ist eine Pandemie und es gab in so schneller Zeit Impfstoffe. Und der Punkt überhaupt eben, wenn es darum geht, diese Krise zu überwinden, viele haben sich impfen lassen, viele, viele, vielleicht auch manche mit Sorgen. Und dann machen das eben manche eben nicht. Dass andere das nicht gut finden, das ist ja total nachvollziehbar, oder?
Yes, I think it is to some extent understandable or at least not surprising, like that there are some negative emotions towards the unvaccinated.
Ja, ich denke, es ist bis zu einem gewissen Grad verständlich oder zumindest nicht überraschend, dass es da einige negative Emotionen gibt. Was es problematisch macht, ist, dass die Menschen sehr schnell zu diesen Entscheidungen kommen. Sie wissen nicht, ob es für eine Person Gründe gab, die Impfung zu verweigern. Und ich finde auch das Ausmaß dieser Vorurteile überraschend. In den USA zeigen die Ergebnisse zum Beispiel, dass die Menschen die Zensur von Beiträgen Nicht-Geimpfter in den sozialen Medien befürworten und auch eher sagen, dass diese keine amerikanische Staatsbürgerschaft oder keine Sozialhilfe erhalten sollten. Das geht also weit über den Bereich der Impfungen hinaus. Und ich denke, man sollte bedenken, dass solche starken Vorurteile potenziell kontraproduktiv sein können. Ich denke also, dass in diesem Bereich noch mehr Arbeit nötig ist. Wir müssen uns der möglichen negativen Folgen dieser starken sozialen Spannungen bewusst sein.
But we have to be mindful of negative, potential negative consequences of these high social tensions.
Und was würden Sie sagen? Was sollte mit diesen Ergebnissen, mit diesem Wissen jetzt gemacht werden?
I think First and foremost, we should be mindful that these tensions are present in many, many societies around the world.
Ich denke, dass wir in erster Linie darauf achten sollten, dass diese Spannungen in vielen Gesellschaften auf der ganzen Welt vorhanden sind. Ich würde sagen, dass Entscheidungsträger und generell Führungskräfte darauf achten müssen, das Feuer nicht zu schüren oder zumindest die Kosten einer Zuspitzung von Sprache zu bedenken. Und ich denke, dass es für Gesellschaften von Vorteil sein könnte, wenn wir versuchen, diese Spannungen abzubauen.
Und ist das alles vielleicht auch wichtiges Wissen, etwa jetzt in der Klimakrise, wo wir ja nicht warten können, bis sich neue Normen zu klimafreundlichem Verhalten selbst gebildet haben, weil das ja teils Jahrzehnte dauert, also dass es jetzt wohl forciert werden muss alles. Und da wird es und gibt es eben Menschen, die da mehr und andere, die da weniger mitziehen und eben auch wieder dieses Außenstehen außerhalb von Normen.
Also das ist eine äußerst interessante und komplexe Frage. Wie können wir Moralisierung und sozialen Druck nutzen, um Veränderungen anzustoßen? Anfang dieses Jahres haben wir eine Arbeit veröffentlicht, in der wir gezeigt haben, dass schon früh in der Covid-19-Pandemie diese moralisierenden Gefühle über soziale Distanzierung und Masken aufkamen. Es ist also definitiv etwas, von dem wir glauben, dass es schon früh geholfen hat, die großen Verhaltensänderungen zu fördern, die wir brauchten, um die Ausbreitung zu verlangsamen. Moralisierung und Druck können sozusagen für das Gute eingesetzt werden. Aber unsere aktuelle Forschung erinnert uns daran, dass es erhebliche Kosten für die Menschen gibt, die aus welchen Gründen auch immer das Gefühl haben, dass sie sich nicht daran halten können oder sollten. Vor allem dann, wenn diese Normen dann irgendwann allen bekannt sind. Dann kommt die Frage auf, verschlimmert ist die Lage, wenn moralische Agenda dann weiter vorangetrieben wird. Aber das ist eine sehr komplexe Frage und da brauchen wir mehr Forschung, um das langfristig zu verstehen.
But again, very complex question. I think we need more research to understand that in the long term.
Alexander Bohr, Politologe an der dänischen Universität Aarhus, über Vorurteile gegenüber Menschen, die sich nicht haben gegen Corona impfen lassen. Vielen, vielen Dank. Und das alles ist auch wichtiges Wissen über den Umgang mit neu aufgezogenen Normen in größeren Krisen und worauf die Gesellschaft da achten sollte. Es ist fast schon ein Ritual. In der ARD gibt es den Deutschland-Trend, alle 2 Wochen in der Regel. Im ZDF monatlich das Politbarometer, Umfragen, die ernst genommen, die politisch diskutiert werden. Und da gibt es noch viele mehr. Manchmal können die Demoskope auch dramatisch falsch liegen. Beispiele, die erste Trump-Wahl in den USA, der Brexit oder das angebliche Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und AfD in Sachsen-Anhalt. Weil Umfragen nach wie vor so eine große Bedeutung in öffentlichen Debatten haben und weil es nicht immer, wie beim vorherigen Thema in dieser Sendung, also die Vorurteile gegenüber Nichtgeimpften, ein aufwendigeres Studiendesign gibt, jetzt hier dazu in Aus Kultur und Sozialwissenschaften ein, ich sag mal, grundlegender Rundumschlag. Woran liegt das? Warum ist dieses Wissen darüber so wichtig? Ein großes Stichwort schon mal vorneweg. Was hat es mit der sozialen Erwünschtheit auf sich? Und warum sollten das eigentlich alle, die sich maßgeblich an Debatten über Umfragen beteiligen, wissen und berücksichtigen? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen, dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Und vielleicht erst einmal ganz grundlegend zu Beginn, worauf kommt es denn an, wenn man per Umfrage einen wirklichen Einblick bekommen möchte, etwa zur Stimmung in der Gesellschaft?
Also erstmal muss jede Umfrage repräsentativ sein, ein gutes Spiegelbild der Bevölkerung, was das Alter betrifft, Geschlecht, Wohnort, Schulbildung, Einkommen, das alles. Teilweise werden ja noch immer Telefonumfragen an Festnetzanschlüssen gemacht, da verliert man dann zum Beispiel die Jüngeren, die haben ja nur ein Smartphone. Bei Internetumfragen fallen die Älteren tendenziell unter den Tisch. Das wäre dann beides nicht mehr repräsentativ, was dann die Altersstruktur betrifft.
Und Frage ja auch wichtig vielleicht, wollen überhaupt alle bei sowas mitmachen dann?
Ja, es ist tatsächlich so, dass immer weniger Leute bei Umfragen mitmachen. Ich selbst lege da auch schnell auf, weil ich denke, Zeitverschwendung. Und Personen vom politischen Rand, die sagen manchmal, da fragt doch in Anführungszeichen das System. Die werden tendenziell dann weniger abgebildet und auch das verfälscht die Umfragen. Und weil Umfragen nicht beliebig groß sein können, bleibt eben auch immer eine Restunsicherheit.
Also insgesamt schon mal eine große Hürde, überhaupt eine gute Auswahl zu bekommen. Und mit kleineren Fehlern müssen wir leben. Aber dann, und das ist jetzt quasi die Gretchenfrage und das, auf das wir hier jetzt vor allem schauen wollen, sagen die Menschen in Umfragen überhaupt die Wahrheit?
Das kommt auf die Frage an. Wenn man fragt, sind Sie Alkoholiker? Haben Sie schon mal Steuern hinterzogen? Wählen Sie AfD? Haben Sie sich gegen Corona impfen lassen? Dann gibt es große Verzerrungen. Und das hat mir der Soziologe Felix Wolter von der Universität Konstanz gesagt.
Wenn Sie also eine Umfrage machen zu irgendwelchen Einstellungen, ja, dann sagen die Leute da in der Regel auch die Wahrheit. Aber ich sage mal, wenn ich das so ausdrücken darf, sobald es um Sex, Drugs und Rock'n'Roll geht, ja, zum Beispiel Themen wie Kriminalität oder Wahlteilnahme oder welche Partei man wählt. Genau das sind ja die spannenden Themen, die uns in den Sozialwissenschaften und auch in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Debatte besonders interessieren.
Genau dann wird also oft geschummelt. Die Psychologen sprechen hier von diesem Begriff der sozialen Erwünschtheit, von denen du schon gesprochen hast. Alle Menschen streben nach Anerkennung und deshalb sind sie zögerlich, etwas preiszugeben, was vielleicht nicht den sozialen Normen entspricht. Und dieser Effekt ist am größten, wenn man direkt von Angesicht zu Angesicht befragt wird. Beim Telefongespräch fällt es schon weniger ins Gewicht und bei anonymisierten Befragungen im Internet tatsächlich kaum noch, einfach weil man sich unbeobachtet fühlt.
Wie groß ist denn dieser Effekt? Also wie sehr können Umfragen dadurch verzerrt sein?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu erforschen, weil man weiß ja gar nicht, was ist denn das wirkliche Meinungsspektrum in der Bevölkerung oder wie verhalten sie sich tatsächlich. An der Uni Konstanz wurde in mehreren Studien versucht, das mit einem Trick herauszufinden. Und zwar hat man die Befragten nicht gezwungen, ihre Meinung ganz direkt preiszugeben. Sie konnten die sozusagen verstecken. Dazu beantworten die Leute mehrere unproblematische Fragen, wie waren sie heute beim Friseur? Und ein Teil bekommt da die kritische Frage dazu. Der Clou, es muss nicht bei jeder Frage ein Kreuzchen gemacht werden, sondern man sagt nur insgesamt, wie oft habe ich mit Ja, wie oft habe ich mit Nein geantwortet. Und über den Vergleich der Gruppen schätzen die Demoskopen dann das Ausmaß der sozialen Erwünschtheit.
Während dem Flüchtlingszustrom damals 2015-16, da haben wir zu Einstellungen gegenüber geflüchteten Menschen gefragt. Ja. Wenn man direkt fragt, sagen 10% der Leute, ja, ich fühle mich in meiner Stadt durch die Flüchtlinge gestört. Wenn man anonymisiert fragt, verdreifacht sich dieser Anteil. 30% sagen, ja, ich fühle mich gestört.
Also hier hat der Effekt der sozialen Erwünschtheit einen großen Einfluss auf das Umfrageergebnis gehabt. Dreimal mehr Personen hatten Probleme mit der Flüchtlingswelle, als man bei einer einfachen Umfrage erwarten würde. Auch bei den Fragen nach den Corona-Impfungen gab es solche Unterschiede. In normalen Umfragen hatten im Herbst 2021 85% angegeben, ich bin schon mindestens einmal geimpft. Mit diesen aufwendigeren Methoden lag der Wert dann nur noch bei 75%. Also auch hier verzerrt der Effekt der sozialen Erwünschtheit die Umfrageergebnisse.
Jetzt können wir aber sagen, das alles, das sind ja keine neuen Erkenntnisse. Also Psychologen kennen die soziale Erwünschtheit schon seit Jahrzehnten. Warum wird das bei so wichtigen Themen so oft nach wie vor nicht beachtet?
Das ist vor allem eine Geldfrage. Wenn ich eine repräsentative Umfrage in Deutschland machen will, brauche ich da mindestens 1000 Teilnehmende. Mit der Methode aus Konstanz müsste ich 3, 4, 5 Mal so viele Leute in der Umfrage haben, je nach konkreter Fragestellung. Das ist viel mehr Aufwand. Und es ist ja auch so, dass Umfragen immer wieder in Auftrag gegeben werden, weil man sich ein bestimmtes Ergebnis erhofft, das dann wieder als politisches Argument dienen soll. Und da ist die Motivation dann nicht so hoch, diesen zusätzlichen Aufwand zu treiben.
Was heißt das denn dann beim Umgang mit Umfragen und ja, eben in der öffentlichen Debatte darüber für alle, die da beteiligt sind?
Ja, vor allem muss man sich klar machen, dass Umfragen eher Stimmungsbilder sind als Prognosen für die Zukunft. Gerade bei den Wahlen haben es die Demoskopen wirklich schwer. Es gibt immer weniger Personen, die auf eine bestimmte Partei festgelegt sind. Viele entscheiden sich auch wirklich erst am Wahltag. Und damit wird die Realität, die die Umfragen erfassen wollen, selbst immer unschärfer. Gelegentlich tragen die Umfragen auch dazu bei, dass das Wahlergebnis dann wieder zu verändern. Bei der Bundestagswahl 2013, da lag die FDP scheinbar sicher über der 5%-Hürde und scheiterte dann doch, weil viele dachten, die brauchen meine Stimme ja gar nicht. Zu all diesen Unsicherheiten kommen dann noch Effekte wie die soziale Erwünschtheit dazu. Und deshalb sagt Umfragenforscher Felix Wolter, man sollte eine gesunde Skepsis bewahren, gerade wenn es um sensible Themen geht.
Da herrscht eben in der Öffentlichkeit und eben auch unter manchen Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft manchmal ein zu geringes Problembewusstsein, sage ich mal. Letzten Sommer, als diese Debatte lief um die vermeintlich unterschätzten Impfquoten des RKI, dort habe ich null Problembewusstsein gesehen. Ja? Also in dieser ganzen Debatte ist niemand, zumindest meines Wissens nach in der Öffentlichkeit, auf die Idee gekommen, Moment, die Umfragen könnten ja auch nicht stimmen, weil es das Problem sozialer Erwünschtheit gibt.
Die harsche Kritik an den angeblich zu niedrigen Impfquoten des Robert-Koch-Instituts war also wohl gar nicht gerechtfertigt. Generell kann man sagen, bei Umfragen sollte man immer weniger auf ein einmaliges Ergebnis achten, mehr auf die stabilen Trends.
Ja, und wenn es denn mal einmalige Zahlen sind zu einem öffentlich diskutierten Thema, wo man sagt, ja, die sind jetzt vielleicht wichtig, dann wäre es ja vielleicht auch einfach schon mal ziemlich gut, bei diesen Themen dann daran zu denken, dass die Zahlen eben sehr, sehr wahrscheinlich in eine bestimmte Richtung verzerrt sind. Also, dass die Lage vielleicht zum Beispiel kritischer aussieht, als sie dort dargestellt wird. Eben weil die empirische Sozialforschung das schon lange, lange weiß, dass es diese Effekte gibt. Volkert Wildermuth, vielen, vielen Dank für diesen Überblick hier in Auskultur und Sozialwissenschaften, der letztlich ein Reminder ja auch für alle ist jetzt in diesen Debatten. Dankeschön. Verhalten von Menschen zu messen, die Ursachen und die Folgen, das ist ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Die Reihe der Themenfelder, wo ein Fragebogen hier scheitert, ist quasi unendlich. Wie aber kommt man daran? Vor 90 Jahren gab es zu dieser Frage eine große Pionierarbeit und sie ist es bis heute, die Arbeitslosenstudie von Marienthal. Im vergangenen Winter war es 90 Jahre her, dass Paul Lasersfeld und Maria Hoda und ihr Team mit ihrer Feldforschung in Marienthal anfingen, eine Arbeitersiedlung bei Wien. Und jetzt, in diesem Sommer, ist es 90 Jahre her, dass sich Maria Hoda in die österreichischen Alpen zurückzog und innerhalb weniger Wochen den Hauptteil des Ganzen, der Ergebnisse, zusammenschrieb. Deswegen jetzt eine Wiederholung unseres Schwerpunkts aus dem vergangenen November mit der Anmerkung, dass wegen der Pandemielage damals einige der Interviews nicht ganz so optimal stattfinden konnten, wie eigentlich geplant. Norbert Seitz mit 90 Jahren Marienthal-Studie.
Es war ein außerordentlich junges, hoch engagiertes und politisch engagiertes Forschungsteam, mit dem wir es da zu tun haben. Das eine war ein sozialmoralisches Engagement, das waren also weitgehend Leute aus der sozialdemokratischen Jugend, die die Vorstellung hatten, nun müssen wir in einer kollektiven Erfahrungssituation der Arbeitslosigkeit müssen wir irgendetwas tun. Wir müssen das nicht nur beobachten, für die gute Sache, für die Sozialutopie müssen wir uns engagieren.
Sagt Tilman Allert, Soziologe aus der Frankfurter Goethe-Uni. Er schildert hier die Motivation des Forschungsteams, das 1931 nach Marienthal in Niederösterreich an den Ort des sozialen Elends aufbrach.
Marienthal ist nie eine eigene Ortschaft gewesen, nie eine eigene Gemeinde, sondern war immer nur der Name dieser berühmten Textilfabrik und der dazugehörenden Arbeiterkolonie. Marienthal ist im Wesentlichen am südlichen Ortsende von Kramat-Neusiedl positioniert worden.
Thomas Schwab ist Bürgermeister von Kramat-Neusiedl, eine Marktgemeinde mit 3.700 Einwohnerinnen und Einwohnern, etwa 15 Kilometer von der Stadtgrenze Wiens entfernt. Im Ortsteil Marienthal war seit 1830 eine Textilfabrik entstanden, die eine Spinnerei, Weberei, Druckerei und eine Bleiche umfasste und während des Ersten Weltkriegs vor allem mit der Produktion von Uniformen, aber auch mit Heereslieferungen prosperierte. Doch Anfang der 1930er Jahre wurde auch Marienthal mit seinen 1200 Arbeiterinnen und Arbeitern von der Weltwirtschaftskrise heimgesucht. Bürgermeister Thomas Schwab.
Bereits ab Juli 1929 wurde mit der Schließung des textilen Werkes begonnen und die Schließung des Werkes war im Jänner, Februar 1930 abgeschlossen. Das kann man sich vorstellen, in den 1930er Jahren war die Mobilität nicht so gegeben. Im Ort eine Katastrophe, für die Menschen eine Katastrophe und man hatte keine Alternative.
In der Gemeinde waren 3/4 von nahezu 500 ortsansässigen Familien arbeitslos. Auf einen Hinweis des SPÖ-Vorsitzenden Otto Bauer und unter der Leitung des Wiener Sozialpsychologen Paul Felix Lasersfeld machte sich das Team von 15 jungen hochmotivierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nach Marienthal auf. Es wollte 3 Monate lang das Elend vor Ort en Detail erkunden. Um die müde Gemeinde, wie sie in der Studie charakterisiert wird, zu motivieren, entwickelte das umtriebige Team etliche Aktivitäten. Es organisierte ärztliche Sprechstunden, eine Erziehungsberatung, eine private Kleideraktion, Schnittzeichen- oder Mädchenturnkurse und ließ Kinder Aufsätze über ihre Lieblingswünsche schreiben. Die Forscher und Forscherinnen versuchten, sich in den Alltag der Gemeinde einzubinden, denn sie wollten nicht nur offen als Reporter oder Beobachterin auftreten.
Die haben eben nicht einfach nur Statistiken erstellt, sondern sie haben Handlungsbeobachtungen gemacht. Also die Studie zeichnet sich aus durch eine extrem moderne, könnte man sagen, Methodenvielfalt.
Per teilnehmender und verdeckter Beobachtung wurden nicht nur statistische Daten über Haushaltsbudgets oder einzelne Mahlzeiten erfasst, sondern auch Zeitverwendungsbögen verteilt, Gaststättenprotokolle erstellt oder Gehgeschwindigkeiten gestoppt. Der empirische Sozialwissenschaftler Konrad Schacht war einst Adorno-Schüler, später Kanzleramtsmitarbeiter in Bonn und Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Hessen. Er sieht in diesem sogenannten Methodenmix das Neue und Fortschrittliche der Studie. Vor Marienthal hätten die häufig allzu naturwissenschaftlich fixierten Sozialwissenschaften eher zu quantitativen Forschungen geneigt, unter Vermeidung von Feldforschungseffekten und ohne Einflussnahme auf das soziale Geschehen.
Die Marienthal-Forscher haben das Gegenteil intendiert. Bei ihnen war ein großer Feldeffekt erwünscht. Das heißt, sie wollten sich immer beteiligen und es war auch eine Voraussetzung bei der Teilnahme an den Untersuchungen, dass man sich in dem Dorf engagiert, dass man sich um die Familien kümmerte. Es gab also eine richtige Aktionsforschung, um über diese intensivierten Beziehungen zu den Menschen mehr Informationen über sie zu bekommen.
Wichtig dabei, als Untersuchungsgegenstand wurde das arbeitslose Dorf und nicht der einzelne Arbeitslose in den Vordergrund gerückt. Konrad Schacht.
Die Marienthal-Studie war auch intendiert als Gemeindestudie. Sie sagen zum Beispiel, wie der Wegfall der Fabrik das Aktivitätsniveau der gesamten Gemeinde abgesenkt hat, weniger Ausleihen in der Bibliothek und auch weniger politische Beteiligung in den diversen Organisationen. Die Arbeitslosigkeit führt nicht zu einer politischen Radikalisierung und Mobilisierung in Marienthal, sondern zu Apathie und einer großen Resignation.
Dazu hält die Studie 4 Typen des Verhaltens nach Eintritt der Arbeitslosigkeit fest, die auf den physischen wie psychischen Zustand der Betroffenen zielen. Nur ein kleiner Teil der Beobachteten galt noch als ungebrochen. Die meisten hatten resigniert, 11% wurden als verzweifelt wahrgenommen und 25% sogar als apathisch registriert. Die Grundaussage, dass im Falle von Arbeitslosigkeit eher mit Apathie als Radikalität zu rechnen sei, scheint ihre Gültigkeit bis heute nicht eingebüßt zu haben. Noch im Jahr seines Todes 2009 bezog sich der Soziologe Ralf Dahrendorf ausdrücklich auf die Marienthal-Studie, um das Ausbleiben sozialer Unruhen in Zeiten der damaligen Bankenkrise zu erklären.
Wenn es wirklich schlimm kommt, werden die Leute apathisch. Was Arbeitslose nicht tun, ist revolutionär tätig werden, sich organisieren. Das tun sie gerade nicht, sondern sie verfallen in eine anhaltende Apathie und tun gar nichts mehr. Da weiß man, dass es gar keinen Sinn hat, so zu wählen oder so zu wählen und zu meinen, dass das die Lage verbessert.
Hauptautorin der Studie damals war Maria Hoder. Für sie stand die Apathie für mehr als ein Weggetreten oder aus der Bahn geworfen sein. Das betont Ilse Lenz, die lange zu sozialer Ungleichheit an der Ruhr-Universität Bochum lehrte.
Maria Hoder sah die Menschen als die, die ihre eigene Geschichte und ihr Leben schaffen. Das heißt, sie werden apathisch, indem sie sich mit dieser ungeheuren Erfahrung auseinandersetzen Und in diesem Sinne hat sie sie nicht als Opfer gesehen, sondern als die, die Bedeutungen schaffen, mit diesen Bedeutungen versuchen, ihr Leben in dieser Krise der Arbeitslosigkeit zu bewältigen.
Maria Hoda war damals Mitte 20 und im Roten Wien stark sozialdemokratisch engagiert. Dank ihr war das Marienthal-Projekt noch auf eine andere Weise besonders. Der herausragenden Stellung der Forscherinnen im Team, auf die auch der Historiker Reinhard Müller aus Graz hinweist, der seit Jahren mit der Erinnerung an Marienthal beschäftigt ist.
Da stehen immerhin 9 Forscherinnen 6 Forschern gegenüber. Und die Frauen hatten auch wichtige Positionen inne, also vor allem Gertrude Wagner, die wesentlich an der statistischen Auswertung beteiligt war. Lotte Schenk-Danzinger, die die Hauptarbeit bei der Feldforschung betrieben hat. Und Marie Jahoda, die wesentlich am Forschungsdesign mitgewirkt hat und die auch den Text der Marienthal-Studie allein verfasst hat.
30 Kilogramm Untersuchungsmaterial türmten sich vor Maria Hoda auf, als sie sich die Zusammenfassung vornahm. Familienprotokolle, Budgetanalysen, Aufzeichnungen aus Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten, Lehrerinnen und Lehrern und vieles mehr. Herausragend dabei der narrative Stil, mit dem Jahoda als lebensnah forschende Sozialpsychologin die umfangreichen Daten aufbereitete. Ilse Lenz.
Wie sie schildert, wie die Menschen in den Park sitzen. Oder wie sie keine Zeit mehr strukturieren können. Also der Zerfall der Zeit, was bedeutet, Menschen sind gewohnt, zur Arbeit zu gehen und sie bleiben im Bett liegen, weil sie die Zeit nicht mehr selber in die Hand nehmen können. Das sind, denke ich, Beispiele für Nebensnahsforschen.
Die starke Teampräsenz von Frauen hat in der Studie deutliche Spuren hinterlassen. Nicht nur, was die paritätische Berücksichtigung von arbeitslosen Frauen und Männern in den Erhebungen betrifft. Auch die geschlechtsspezifisch unterschiedliche Wirkung von Arbeitslosigkeit wurde detailliert herausgearbeitet, zum Beispiel mit der Beobachtung und Messung des jeweiligen Gehverhaltens. Der Historiker Reinhard Müller bilanziert:
Männer gehen langsamer und unterbrechen ihre Gehweise durch Zwischenaufenthalte. Frauen gehen schneller, ohne stehen zu bleiben. Und die Erklärung, die in der Marienthal-Studie geboten wird: Frauen sind zwar arbeitslos, aber nicht beschäftigungslos.
Das hat mit der asymmetrischen Verteilung der Sorge um die Angehörigen zu tun. Die Frauen in dieser Situation einer dramatischen Krise des Lebens haben minimal die Sorge um die Liebsten. Und in dieser Sorge sind sie auf eine Weise aktivistisch, wie es den Männern nicht möglich war.
Konstatiert Alltagssoziologe Tillmann Allert. Doch das Besondere der Studie war zunächst auch ihr Schicksal. Sie verschwand kurz nach ihrem Erscheinen im März 1933 aus dem Blickfeld. Erst Anfang der 1960er Jahre wurde Marienthal wiederentdeckt und erfuhr hernach durch Neuauflagen in der Bundesrepublik eine sozialwissenschaftliche Renaissance. Bis dahin hatte Maria Hoda nach ihrer Emigration in die USA und der anschließenden Niederlassung in England eine imponierende wissenschaftliche Karriere hingelegt, als Professorin in einer männlich dominierten akademischen Welt. Die Ruhr-Universität Bochum würdigte das. 1994 wurde auf Initiative der Frauenforscherin Ilse Lenz eine Gastprofessur für internationale Geschlechterforschung zu Ehren von Maria Hoda eingerichtet.
Sie war ja mit ihrer weitertreibenden Theoriearbeit, ihrem Zukunftsdenken, dass sie also mit einer unglaublich interessanten qualitativen Forschung kombinierte, eine Pionierin für Theorie und Methoden, die auch für die Geschlechterforschung bis heute sehr, sehr relevant sind. Und sie hat sich ja nun sehr angenommen der Frage, wie wichtig Arbeit für Menschen ist und wie sich das auf ihre Psyche auswirkt. Und sie hat Menschen durchaus auch im Sinne von Geschlecht gedacht.
Dass es auch heute noch Arbeitslosenstudien vor Ort gibt, die zu ähnlichen Resultaten gelangen, verdeutlichen die Untersuchungen des Soziologen Steffen Mau über die Transformationsgesellschaft am Beispiel einer kleinen Siedlung in der ehemaligen DDR. Dazu Tillmann Allert.
Und da haben wir von den Befunden her ein ganz ähnliches Phänomen nämlich die Bereitschaft, die Blockade, in der man gelebt hat, einerseits dem System zuzurechnen, andererseits aber mitnichten irgendwie großpolitisch aktiv zu werden. Also insofern kann man sagen, solche Befunde finden wir heutzutage auch.
Was aber ist aus Marienthal selbst geworden, also Kramat-Neusiedl, der Marktgemeinde in Niederösterreich? Sie fristet ihr Dasein heuer primär als Schlafpendlerinnengemeinde im Speckgürtel Wiens. Im Zentrum befinden sich als abstoßendes Wahrzeichen imposante 700 Kfz-Stellplätze. Den Initiativen des Grazer Historikers Reinhard Müller ist es zu danken, dass im Ort mittlerweile 7 Häuser der einstigen Arbeiterkolonie Marienthal wieder errichtet und teilweise neu bewohnt wurden. Und eine Museumsstätte erinnert an das einstige, sozialwissenschaftlich berühmt gewordene Arbeitslosenschicksal der Gemeinde. Durchaus mit Publikumszuspruch, wie der Museumsobmann Tibor Schwab unterstreicht.
Wir haben in den letzten 10 Jahren, wo es das Museum gibt, rund zwischen 25.000 und 30.000 Besucher gehabt, wobei sehr viele Führungen hier sind. Und es kommt immer wieder vor, dass Leute hier nach Führungen ansagen.
Nicht nur ein Museum inzwischen, sondern nach wie vor ein soziologischer Meilenstein. Norbert Seitz über 90 Jahre Feldforschung von Marienthal. Das war's für heute mit den Antworten und aber auch neuen Fragen aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal danke für Ihre Zeit. Und die Musik in der Sendung, das war der Berliner Drummer und Produzent Magro und sein neues Album Tu, das morgen erscheint.